Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 22. August 2011 zum Thema Was kann man am Himmel beobachten? Kepler Salon Exkursion zur Johannes Kepler Sternwarte. Zu Gast ist Herbert Raab, Linzer Astronomische Gemeinschaft. Gastgeberin ist Gerlinde Wiesner.
Wunderbar. So, dann also noch einmal einen herzliches Grüß Gott, einen sehr schönen guten Abend. Mein Name ist Gerlinde Wiesner, ich werde Sie heute durch den Abend führen. Ich bin Ihre Gastgeberin. Im Namen des Kepler Salons heiße ich Sie hier in der Sternwarte sehr, sehr herzlich willkommen. Wir haben heute alle ein bisschen zu schwitzen, so wie es ausschaut. Es ist reichlich warm draußen wie drinnen. Aber wir haben auch sehr, sehr spannende Themen. Also es kann noch ein bisschen heißer werden. Das kann ich heute schon versprechen, hier und jetzt. Das Mikro geht nicht für sich. Wenn ich lauter sprechen sollte, werde ich gerne das machen. Das dient zu Aufzeichnungen. Das wird dann ins Internet gestellt. Hören Sie mich alle jetzt hinten auch? Ja, wunderbar. Sehr gut. Okay, das Motto dieses Abends lautet ja, was kann man am Himmel beobachten? Was gibt es zu sehen? Und ich habe die große Freude, Ihnen auch einen passionierten Sternenschauer vorzuschauen und einen Experten. Es ist der Herr Herbert Raab. Er ist Obmann der Linzer Astronomischen Gesellschaft, Consultant der Internationalen Astronomischen Union und Softwareentwickler. Er wird Ihnen ganz viel zu diesem Thema heute erzählen. Sie werden auch reichlich Gelegenheit haben, Ihre Fragen an ihn zu stellen. Er wird sich Zeit nehmen und natürlich vieles zu unserem Thema heute zu sagen haben und sicherlich auch das eine oder andere neue Überraschende für uns parat haben. Ich möchte noch ganz kurz etwas zum Ablauf sagen. Wir sind doch eine sehr, sehr große Gruppe heute, was uns natürlich sehr, sehr freut, aber was uns natürlich auch dazu inspiriert hat, etwas zu improvisieren. Sprich, wir werden jetzt den Vortrag von Herrn Raab hier herunten hören. Eine weitere Gruppe ist schon oben beim Teleskop. Wir werden dann nach dem Vortrag von Herrn Raab einen Tausch machen. Das heißt, Sie haben dann die Gelegenheit hinaufzukommen. Die andere Gruppe wird herunterkommen. Und ich glaube, wir sind dann alle auch ganz froh, wenn wir ein bisschen Frischluft kriegen. Das heißt, die Fragerunde werden wir dann anschließend draußen machen. Es sei denn, Sie haben spontan eine Frage, es brennt Ihnen, es liegt Ihnen was am Herzen oder es brennt Ihnen auf der Zunge, dann natürlich auch spontan gleich Ihre Fragen an den Herrn Raab. So, und jetzt darf ich gleich übergeben und um Ihre Ausführungen bitten.
Ja, herzlichen Dank, auch willkommen auf der Sternwarte von mir. Sie sind ja für uns auf der Sternwarte eine ganz besondere Gruppe. Die Sternwarte war über ein Jahr lang gesperrt wegen Renovierungsarbeiten. Die Sternwarte wurde 1983 eröffnet, also fast 30 Jahre. Und da wird es einmal Zeit, dass man den Ganze wieder mal ein bisschen aufpoliert. Das ist in den letzten eineinhalb Jahren fast passiert. Und Sie sind die erste Gruppe, mit Ausnahme von Kinderferienprogrammen, aber da wird natürlich das Teleskop geschaut, weil die Kinder dürfen ja nachts jetzt im Sommer nicht so lange aufbleiben. Aber Sie sind die erste Gruppe für uns hier nach der Renovierung und ich hoffe, Sie finden... Sie fühlen sich wohl in unserer neu renovierten Sternwarte. Ich möchte aber ganz kurze Worte zur Sternwarte sagen. Ich habe es schon erwähnt, 1983 ist die Sternwarte eröffnet worden. Betrieben wird und errichtet worden ist die Sternwarte von der Linzer Astronomischen Gemeinschaft. Wir sind ein gemeinnütziger Verein von Hobbyastronomen, der 1947 gegründet worden ist. Und schon bei der Gründung 1947 ist in den Statuten reingeschrieben worden, oberstes Ziel ist die Gründung oder die Errichtung einer öffentlich zugänglichen Sternwarte in Linz. Das war für 1947, Sie müssen sich vorstellen, dass Linz vom Krieg noch in Schutt und Asche gelegen eigentlich ein ganz mutiges Ziel hat, dementsprechend lange eben zur Umsetzung gedauert. Wie gesagt, 1982 war der Spatenstich, 1983 war die Eröffnung der Sternwarte. 1956 hat es eine Sonnenfinsternis gegeben. Da sind die Mitglieder der Astronomischen Gemeinschaft schon ausgerückt mit ihren transportablen Instrumenten und haben damals schon Bausteine für die demnächst zu errichtende Sternwarte verkauft. Das hat dann doch ein bisschen länger gedauert. Am Computer werden wir uns jetzt ansehen, wenn Sie draußen vergleichen, so soll es jetzt draußen auch aussehen. Die Sonne ist noch über dem Horizont, Sterne sind noch nicht zu sehen. Wir wollen uns ja damit beschäftigen, was gibt es am Himmel zum Sehen. Und deswegen werden wir die Fähigkeit des Computers nutzen, was wir in Wirklichkeit nicht machen können, und die Zeit ein bisschen schneller vergehen lassen. Schauen wir uns den schönen Sonnenuntergang hinter der Sternwarte an. Es wird dunkel. Die ersten Sterne erscheinen am Himmel und jetzt halten wir mal die die Zeit wieder an. Sie sehen, im Nordwesten ist die Sonne verschwunden, dort ist die Dämmerung noch hell. Das wäre jetzt 20 Uhr oder knapp 21 Uhr, ist rechts unten zu sehen, wo es noch nicht, im Sommer noch nicht wirklich dunkel ist. Und am Abendhimmel in der Dämmerung verschwindet der Saturn, der jetzt den ganzen Frühling und Sommer über am Abendhimmel sichtbar war. Sie kennen alle den Saturn, das ist der Planet mit dem bekannten Ring. Hoppala, das war jetzt zu nahe. Also der Saturn. Den würde man im Fernrohr so sehen können, wenn es schon dunkel genug wäre. Nur leider ist es eben so, dass er durch das, dass er jetzt schon in der Dämmerung sehr tief steht, wird er dann, wenn die Dämmerung wirklich dunkel genug ist, dass man sehen kann, auch sehr tief stehen und wird wahrscheinlich kein günstiges Beobachtungsobjekt mehr sein. Aber wir schauen uns weiter im Himmel um und da haben wir ein bekanntes Sternbild, was wahrscheinlich jeder kennt, der große Wagen, der ein Teil des großen Bären ist. Der große Wagen ist ja kein echtes Sternbild, kein anerkanntes Sternbild. Es gibt ja 88 offizielle Sternbilder von der Internationalen Astronomischen Union und da haben jetzt die Sternbilder, die tatsächlich sind. Jetzt lassen uns die Figuren nur dazu zeigen. Sie sehen der große Wagen, der ja diese Figur da ist, der Wagen, ist nur ein Teil des offiziellen Sternbilds des großen Bären. Oder eigentlich ist es die große Bärin und dazu zum großen Bären als Gegenstück dazu der kleine Bär oder die kleine Bärin. Und jetzt der alte Pfadfindertrick, den viele wahrscheinlich kennen, ist ja der, wenn man diese hintere Bordwand des großen Wagen etwa 6 oder 7 Mal verlängert nach oben, dann kommt man zu einem ganz besonderen Stern an der Spitze der Deichsel des kleinen Wagens oder am Schwanzende des kleinen Bären. Das ist der Polarstern, der uns immer die Richtung, die Himmelsrichtung nach Norden zeigt. Sie sehen, dass das Norden eingezeichnet oder von Position der Sternwarte aus ziemlich genau Richtung Freienbergsender ist Norden und dort ist auch der Polarstern zu finden. Also es ist nicht der hellste Stern am Himmel, das wird oft fälschlicherweise angenommen, dass er besonders hell ist oder besonders leicht zu finden. Leicht zu finden eben durch diese Zeiger vom großen Bären, vom großen Wagen. Allerdings bei Weitem nicht, wenn man sich da umschaut, gibt es viele, viele Sterne am Himmel, die heller sind. Und der Polarstern zählt nicht zu den hellsten. Aber es zeichnet ihm eben aus, dass er immer im Norden steht. Da kann der Stern nichts dafür, das ist einfach ein Zufall, dass der genau in der Richtung steht, in der unsere Erdrotationsachse zeigt. Und jetzt nutze ich wieder etwas aus, was wir nur am Computer machen können und nicht in Wirklichkeit. Ich schalte mal die Erdatmosphäre weg, dass uns die Sonne nicht stört und jetzt lasse ich mal den Himmel ganz schnell wandern. Und Sie sehen, der ganze Himmel dreht sich sozusagen um den Polarstern und der Polarstern bleibt immer fix Richtung Norden. Weil er einfach zufällig in der Rotationsachsen, in der Richtung der Rotationsachse der Erde zu liegen kommt. Alle anderen Sterne, jetzt schauen wir uns mal den ganzen Himmel an, alle anderen Sterne bewegen sich, gehen im Osten auf, im Westen unter, so wie die Sonne auch, aber der Polarstern, der bleibt immer an seiner Position im Norden. So, gehen wir wieder zur aktuellen Zeit. Schauen wir uns an, was heute Abend zu sehen sein wird, wenn es dunkler ist. Lassen wir die Zeit nochmal verschwinden. Die Hauptbeobachtungsrichtung der Astronomen ist immer der Süden. Im Süden erreichen alle Gestirne, so wie die Sonne, ihren höchsten Stand. Heute nach Dämmerungsende werden im Süden noch sage ich, weil ja langsam der Sommer, auch wenn es jetzt erst richtig heiß wird im Sommer, nach einem sehr verregneten Sommer, aber der Sommer geht ja doch langsam zu Ende, Mitte September oder 21. September ist ja schon Herbstbeginn. Die Sommersternbilder, die sind jetzt dann kurz nach Sonnen oder eigentlich nach Einbruch der Dunkelheit hoch im Süden zu sehen. Die bekanntesten Sommersternbilder sind der Schwan, jetzt zeichnen wir den nochmal einzeichnen. Der Schwan, den wir hier haben, der Adler, und die Leier, die ist recht klein, die Leier, allerdings hat den hellsten Stern am Sommerhimmel, die Vega. Diese drei hellen Sterne, Vega in der Leier, Deneb im Schwan, der Schwanz des Schwans, und Altair, der Kopf des Adlers, die bilden das sogenannte Sommerdreieck. Das sind die ersten Sterne, die man heute Abend am Himmel dann später sehen wird können. Ich lasse nochmal diese Figuren ausblenden. Was wir hier auch sehen können, und das geht leider Gottes auch wieder nur am Computerhimmel, das ist die Milchstraße. Das ist diese dieses milchige Band, das sich da quer über den Himmel zielt, das ist ja nichts anderes als das Licht von Abermillionen und Milliarden Sternen unserer eigenen Galaxis, in der wir uns selbst befinden, also unser eigenes Milchstraßensystem, die viel zu weit weg sind, als dass wir die einzelnen Sterne selbst sehen könnten, aber das Licht der Sterne zusammen zeichnet sich eben am Nachthimmel als das dunkle Band oder das helle Band der Milchstraße in einem dunklen Nachthimmel. In der Nähe der Stadt oder in der Stadt selbst ist die Himmelsaufhellung leider Gottes so groß, dass wir die Milchstraße eigentlich kaum oder eigentlich überhaupt nicht mehr sehen können. Das heißt, da müssen wir eigentlich raus aus der Stadt gehen, fern von irgendwelchen Straßenbeleuchtungen, fern von Städten, am besten irgendwo auf einem Berg rauf. Im Herbst ist die Wanderzeit, am Berg kann man die Milchstraße nur wunderbar beobachten. In der Stadt ist es so, ich vergleiche das immer mit einer aussterbenden Tierart. Wir haben, wie wir die Sternwarte gegründet haben, vor knapp 30 Jahren, in Sommernächten doch die Milchstraße über der Sternwarte hier in Linz noch gelegentlich zumindest sehen können. Das geht man jetzt zurzeit eigentlich überhaupt nicht mehr. Die Milchstraße ist komplett verschwunden, ist unsichtbar in dieser Stadtnähe. Und wir haben ja viele Schulklassen auch, die bei uns zu Besuch sind. So 7. Klasse, glaube ich, ist Thema Astronomie und Physikunterricht, kommt dort vor. Also junge Menschen mit 17 Jahren. Und da haben wir oft ganze Schulklassen mit 20, 25 Jugendlichen. Und keiner von denen hat jemals in seinem Leben die Milchstraße gesehen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil, eigentlich ein wichtiges Element unserer Natur. Genauso wichtig wie Pflanzen und Tiere, die man schützen müsste. Aber leider Gottes geht das immer mehr verloren und es wird immer mehr vergessen. So, kommen wir mal wieder zu den erfreulichen Sachen zurück. Bleiben wir ein bisschen in den Sommersternbildern, die es noch zu sehen gibt. Wir haben tief unten am Horizont, von uns aus kaum noch zu sehen, jetzt machen wir was anderes, damit wir das besser sehen können. Blenden wir einfach einmal die Landschaft aus. Haben wir einen optimalen Horizont mit freier Sicht nach Süden. Wir haben da noch das Sternbild des Schützen. Sie sehen da im Hintergrund der Schützen. Unter dem Sternenmuster den Schützen zu erkennen, das ist schon ein bisschen schwierig, zugegebenermaßen. Was noch einigermaßen funktioniert, ist da vorne der Bogen, dass man sich den als Bogen denkt. Aber ich sage immer, der Schütze schaut eigentlich eher aus wie eine Kaffeekanne. Das ist die Kanne, da hinten ist der Griff, da ist der Deckel drauf und da ist der Ausguss. Und da haben sie sogar noch einen Zuckerlöffel dazu. Das ist eigentlich leichter als Teekännchen zu finden. Im Sternbild Schützen hier vorne, wo die Milchstraße am hellsten ist, da ist das Zentrum der Milchstraße, dort ist die Sternendichte am größten und dort in ungefähr 20.000 Lichtjahren Entfernung ist eben das Zentrum der Milchstraße. Dort drinnen sitzt ein supermassives schwarzes Loch mit einer Masse von vielen Millionen Sonnen, dessen Gravitation die ganze Milchstraße eigentlich zusammenhält. Und wenn man in diese Richtung blickt mit einem Teleskop, dann kann man nicht nur eine unendlich große Anzahl von Sternen sehen, sondern auch besondere Himmelsobjekte, wie zum Beispiel hier den Trifidnebel, Messier 8 auch genannt. Der Trifidnebel ist ein großer Gasnebel, in dem jetzt Sterne entstehen. Also in diesem Gasnebel, das ist eine große Ansammlung aus Gas und Staub, dort ballt sich Gas und Staub zusammen und neue Sterne werden geboren. Das passiert natürlich jetzt nicht so wie bei einem Kind, wo man auf die Minute genau festlegen kann, wer jetzt das ein Neujahrsbaby war. Nee, also so ein Sternbildungsprozess dauert durchaus mehrere Millionen Jahre. Ist aber für astronomische Maßstäbe gemessen eine sehr, sehr kurze Zeit. Sie müssen sich vorstellen, ein durchschnittlicher Stern, so wie unsere Sonne, lebt ungefähr, die Sonne ein bisschen kürzer, aber so ungefähr 10 Milliarden Jahre, also 10.000 Millionen Jahre. Und wenn man sich dann bedenkt, dass ein Sternentstehungsprozess nur wenige Millionen Jahre dauert, dann sind das einige Promille der Lebenszeit eines Sterns und deswegen für Astronomen eigentlich ein sehr schnelllebiger Prozess. In diesem Sternhaufen, in diesem Gasnebel, wie gesagt, entstehen neue Sterne. Wenn einmal die Bedingungen so gegeben sind, dass diese Sterne entstehen können, dann passiert das meistens auch gleich nicht einzeln, sondern gleich in Gruppen, sodass dann ein ganzer Sternhaufen entsteht. Da kann man schon erkennen, dass da eine gewisse Anhäufung von Sternen ist. Und wenn wir ein bisschen woanders hinschauen, in der Milchstraßenregion, nämlich in das Sternbild Adler, dort haben wir den Sternhaufen M11, da ist er schon. Wunderbar funkelnder Sternhaufen. da sieht man so eine Gruppe von Sternen. Diese Sterne sind vor wenigen Millionen Jahren aus einem Gasnebel entstanden und bilden jetzt noch eine Gruppe. Diese Gruppe löst sich allerdings auf. Diese Sterne geht dann jeder irgendwann einmal seinen eigenen Weg. Das ist sozusagen eine, ja, kann man sagen, eine Säuglingsstation am Himmel, wo die Sterne, die gerade erst geboren sind, der Nebel ist schon verschwunden, der ist schon weg, die Sterne, die zusammen aus diesem Nebel geboren sind, die sind jetzt noch gemeinsam als Gruppe sichtbar. Dieser Sternhaufen löst sich aber mit der Zeit auf und jeder Stern wird seinen eigenen Weg gehen. So ist es auch der Sonne ergangen. Die Sonne, wir kennen noch die Geschwister der Sonne, die mit der Sonne gemeinsam entstanden sind. Einige Sterne im großen Wagen gehören dazu. Die sind allerdings schon so weit weg, dieser Sternhaufen, in dem die Sonne sich auch befunden hat, der hat sich schon aufgelöst und ist nicht mehr sichtbar. Allerdings aufgrund der gleichen Bewegungsrichtung durch den Raum können wir die Geschwister der Sonne heute noch identifizieren. So, die 20 Minuten gehen dann langsam schon dem Ende zu. Ich möchte Sie nur ganz kurz noch auf den Herbsthimmel vorbereiten. Lassen wir die Zeit wieder etwas verschwinden, etwas schneller vergehen. Wenn wir im Sommer spät abends beobachten, dann sehen wir schon die gleichen Sterne wie im Herbst. Und das werden wir jetzt nochmal kurz machen. So 2 Uhr morgens, da kann man schon die Herbststernbilder sehen. Und da eines der dominanteren Herbststernbilder ist die Andromeda, die relativ leicht zu finden ist, ausgehend von diesem Himmelsweh, das Sie vielleicht auch kennen, die Cassiopeia. Die Cassiopeia ist ja gemeinsam mit großen Bären, kleinen Bären, eines der 3 Sternbilder, die bei uns immer über dem Horizont sind. Und unterhalb sozusagen der Cassiopeia ist das Sternbild der Andromeda. Die Prinzessin Andromeda, die haben wir hier. Und das Interessante an der Andromeda für Sternenbeobachter ist der Andromeda-Nebel. Ich habe vorher von der Milchstraße gesprochen, von der Galaxie, in der wir uns befinden, in der wir uns selbst befinden. Und aus dieser Ansammlung von vielen hundert Milliarden Sternen. Und da in der Andromeda können wir so einen kleinen Nebel beobachten. Den sehen Sie hier. Wenn Sie an einem ganz dunklen Ort sind, wie gesagt, zum Beispiel beim Bergwandern, Sie übernachten auf einer Hütte, dann können Sie den Andromeda-Nebel auch mit bloßem Auge noch sehen. Natürlich viel schöner zu sehen ist er im Teleskop, wo er dann so vielleicht ausschaut. Dieser Andromeda-Nebel ist das nächste, von uns aus gesehen, nächste große Milchstraßensystem. Damit man eine Vorstellung davon bekommt, der Durchmesser des Andromeda-Nebels ist ungefähr 200.000 Lichtjahre. Das heißt, Licht von einem Ende bis zum anderen braucht 200.000 Jahre. Und der Abstand zu uns, zu unserem Milchstraßensystem, ist nicht ganz 2,5 Millionen Lichtjahre. Das bedeutet, das Licht, das Sie jetzt vom Andromeda-Nebel bei uns sehen, das wurde vor 2,5 Millionen Jahren ausgesandt. Da hat auf der Erde die Entwicklung des Menschen eben erst begonnen. Da hat der Homo habilis begonnen, die ersten Steine zu ganz primitiven Werkzeugen zu verarbeiten. Und genau diese ganze Zeitspanne war das Licht vom Andromeda-Nebel zu uns her unterwegs. Und dabei ist es die nächste Milchstraße und die anderen Milchstraßen sind alle noch viel weiter entfernt. Anders heißt natürlich auch, das Licht, das jetzt den Andromeda-Nebel erreicht, wurde bei uns vor 2,5 Millionen Jahren abgesandt. Wenn es im Andromeda-Nebel eine ganz irrsinnig hochentwickelte Zivilisation gibt, die so mächtige Teleskope hat, dass sie sozusagen die Erdoberfläche beobachten könnte, rein hypothetisch, funktioniert physikalisch auch wahrscheinlich nicht, aber wenn das so wäre und die würden jetzt auf die Erde schauen, dann würden sie eben den Homo habilis sehen und nicht uns, den Homo sapiens. Das ist der Andromeda-Nebel, ganz leicht mit einem Feldstecher zu finden oder bei einem ganz klaren Himmel auch mit bloßem Auge zu sehen. Ja, die Zeit ist eigentlich mehr oder weniger, glaube ich, vorbei. Die 20 Minuten, genau. Ich möchte Sie nur bitten, wenn Sie noch irgendwelche Fragen zum aktuellen Sternenhimmel haben, dass wir die jetzt stellen. Jetzt haben wir den Sternenhimmel sozusagen vor uns und können die klären. Wenn es allgemeine Fragen jetzt gibt zur Astronomie und Sie wissen möchten, was ein schwarzes Loch ist, was ein Milchstraßensystem ist, warum der Jupiter ein Gasplanet ist oder was auch immer, dann haben wir gesagt, machen wir eine allgemeine Fragerunde am Schluss. Aber wenn es zum Sternenhimmel Fragen gibt, dann bitte gerne diese jetzt zu stellen. Ja, die Frage war, ich wiederhole es für die Aufnahme, die man dann im Internet abrufen kann, ob es Planeten gibt. Ja, wir haben schon gesehen, in der Dämmerung im Westen verschwindet jetzt der Saturn, da ist er schon untergegangen. Wenn man Richtung, da da ist er schon, kündigt er sich schon an, wenn wir ein bisschen länger warten, dann geht im Osten, so ab 23 Uhr ungefähr sichtbar, der Jupiter auf. Das wird der Planet, der uns den Herbst über und auch den Winter über begleiten wird, den man dann gut sehen wird. Der Jupiter ist sozusagen im Kommen, das ist natürlich schon im Verschwinden. Und der Jupiter ist ein tolles Himmelsobjekt auch im Fernrohr zu sehen mit seinen Wolkenbändern, mit dem großen roten Fleck, dem Wirbelsturm, den man jetzt da nicht sieht, weil er gerade auf der erdabgewandten Seite ist, aber der David oben, der erklärt dann die Planeten etwas, da kann er etwas dazu sagen. Und was man im Feldstecher auch schon verfolgen kann, die Umlaufbewegung der vier großen Jupitermonde, Io, Europa, Ganymed und Callisto, die Galileo Galilei schon 1610, als er zum ersten Mal mit einem Teleskop auf den Jupiter gesehen hat, schon entdeckt hat. Und die Bewegung dieser Jupitermonde, die kann man wirklich Nacht für Nacht schon mit einem Feldstecher verfolgen. Ich lasse da wieder mal den Zeitraffer ablaufen, dann kann man so diese Bewegung der Jupitermonde auch sehen. Das Kippen ist nur Auf- und Untergang. So, stopp. Aber Sie sehen, diese Jupitermonde, die haben täglich eine andere Stellung zum Jupiter und das kann man auch schon mit dem Feldstecher sehr schön verfolgen. Der Sirius, die Frage ist, wo ist der Sirius? Der Sirius ist im Winterhimmel zu sehen. Machen wir nur ganz kurz in aller Eile einen Schnelldurchlauf zum Winterhimmel, 21 Uhr im Jänner. Sie sehen das bekannteste, prominenteste Wintersternbild der Orion, der Himmelsjäger Orion. Müsste man eigentlich die Sage zum Orion auch noch erzählen, aber da wird uns die Zeit zu knapp. Ganz auffällig die drei Gürtelsterne und zwei sehr helle Sterne, Betelgeuse und Rigel. Denn Orion, die Sternfigur, kennt fast jeder, weil es so auffällig ist, auch in der Stadt sind diese hellen Sterne zu sehen. Auch wenn man nicht weiß, dass das der Orion ist, das hat schon fast jeder gesehen. Und wenn Sie diese drei Gürtelsterne als Zeiger verwenden, so ähnlich wie man den großen Wagen als Zeiger zum Polarstern verwendet, haben Sie verlängern diese Linie nach unten, nicht gerade, sondern so ein bisschen nach unten hängend, dann kommen Sie genau zum Sirius, dem hellsten Fixstern am Himmel und der hellste Stern dann natürlich auch im Sternbild des großen Hund. Der hellste Fixstern am Himmel, alles was heller leuchtet als der Sirius, ist entweder ein Planet, Mond, Sonne sowieso, oder in neuerer Zeit auch die Raumstation ISS, die ist schon heller als der Sirius. Die ist allerdings relativ leicht zu erkennen, dass er in wenigen Minuten den Himmel überquert und dann wieder verschwindet.
Gut. Ist Orion zufällig der Name eines griechischen Philosophen? Und Io, ist das auch ein göttlicher Name?
Das sind alles göttliche Namen. Also Sie haben schon richtig erkannt, die Sterne, Sternbilder, Planeten sind alle aus der griechischen oder eigentlich aus der römischen Mythologie benannt. Io, Europa, Ganymed und Callisto, das waren vier Liebschaften des Jupiter, die dürfen wir jetzt auf alle Zeiten begleiten. Und Orion war ein Held, ein Jäger, und jetzt in aller Kürze abgekürzt, die Spezialisten für griechische Sagen werden wir das jetzt verzeihen, aber die Zeit ist schon knapp, ich werde es ganz kurz machen. Der Orion war ganz ein stolzer Jäger und hat behauptet, es kann ihn kein Tier besiegen. Gaia, die Göttin der Erde, hat gesagt, das darf so nicht sein, der ist ein bisschen überheblich, hat das listige Skorpion in der Nacht zum Orion geschickt. Das Skorpion hat sich während er geschlafen hat angeschlichen, hat ihn in die Ferse gestochen, hat ihn verletzt, allerdings nicht getötet. Orion ist wütend geworden und gesagt, das Skorpion, das muss ich mal schnappen, das muss ich finden, das muss ich töten. Hat immer das Skorpion gesucht, hat die ganze Erde in Unruhe versetzt und die Erdbewohner sind zum Olymp gegangen, haben gesagt, liebe Götter, helft uns, die machen ja, bringen Unruhe. Das Skorpion flüchtet vom Orion, der Orion jagt überall, der kommt in unsere Häuser, sucht das Skorpion. Was machen wir da? Die Götter haben beratschlagt und haben gesagt, das machen wir ganz einfach. Wir versetzen den Orion an den Winterhimmel, wir versetzen das Skorpion an den Sommerhimmel und immer wenn das Skorpion untergeht, geht der Orion auf und wenn der Orion untergeht, geht das Skorpion wieder auf und da können sie sich jetzt in aller Ruhe und in alle Ewigkeit jagen und die Erdenbürger haben vor diesen beiden eine ewige Ruhe. So ist der Orion in den Himmel gekommen.
Danke.
Bitte. Dankeschön.